Change by Design, der Atreus-Podcast.
Heute sind wir zu dritt im Podcast. Mein Kollege Franz Kubilum, Behind the Sea-Kanal und ich selbst habe den Change by Design-Kanal. Wir haben uns gemeinsam entschieden, eine Serie aufzusetzen, um IT- und Digitalvorhaben zu fokussieren. Was muss verändert werden, um IT-Digitalvorhaben wirklich erfolgreich zu gestalten? Wir haben hier heute einen ganz spannenden Gast, den Markus Schweikert. Er ist der IT-Gesamtverantwortliche für die Dr. Oetker-Gruppe. Und hier stand ein sehr komplexes Vorhaben in den vergangenen Jahren im Fokus, nämlich S/4HANA. Jeder, der sich schon damit einmal beschäftigt hat, der weiß, dass das letztendlich kein IT, sondern wirklich ein Business-Projekt ist, wo natürlich die Business- und die IT-Seite eng zusammenspielen muss. Und ich kann jedem einzelnen Zuhörer nur sagen, das wird ausgesprochen spannend, was Markus Schweikert hier und heute zu erzählen hat. Ich bringe mal ein, zwei Beispiele. Wenn man nahezu 2 Jahre im Vorfeld den Go-Live-Termin festsetzt und ihn dann tatsächlich auch hält, dann hört sich das erstmal ganz lässig an, wenn man das so formuliert. Aber in der Praxis ist das ein Wahnsinnsbrett, das in der Form auch so hinzubekommen. Das wurde erfolgreich gemeistert. Wir unterhalten uns über die Herangehensweise in einem solchen Projekt. Wir haben uns über Eckpfeiler unterhalten, die ganz wesentlich sind. Ganz am Anfang eines solchen Projektes, der ganz wesentliche Faktor ist immer der, wie schafft man es, eine Organisation mitzunehmen, die Menschen mitzunehmen, sodass in einem solchen Vorhaben auch wirklich mitgearbeitet wird. Immer wieder wird dieses unterstrichen, nichts. Immer ist es so, dass es tatsächlich auch so exakt umgesetzt werden kann. Hier haben wir ein Gegenbeispiel. Der Termin, der Budgetparameter wird fixiert. Der Scope wird zum Beispiel variabel gehalten. Wie geht das? Wie macht man das? Und was bedeutet das auf einer Umsetzungsstrecke in einem solchen Projekt? Und vieles mehr. Wir freuen uns sehr, Markus Schweikert heute im Podcast zu haben. Los geht's.
Markus, willkommen im Podcast.
Ja, danke dir.
Wir sind ja heute zu dritt.
Genau.
Uwe, auch herzlich willkommen im Podcast.
Ja, danke, Franz.
Wir pilotieren heute, was wir schon vor einigen Wochen angekündigt haben. Und zwar bringen wir Change by Design und Behind the Sea zusammen. Das heißt, es wird eine erste Episode geben mit dir, lieber Markus. Du wirst dich gleich vorstellen zum Thema Behind the Sea und Change by Design. Sprich, welche Protagonisten stecken hinter komplexen IT- und Digitalvorhaben? Und wie haben sie diese richtig aufgesetzt, sodass man nicht irgendwann mittendrin oder im Nachgang korrigieren muss, sage ich mal, oder schnell mal ein Krisenprojekt draus wird, sodass man eingreifen muss. Ja, Markus, bevor wir über dein Projekt sprechen, stell dich doch mal kurz vor und sag uns und den Zuhörenden, was du so machst.
Ja, mein Name ist Markus Schweikert. Ich bin 46 Jahre alt und darf die IT bei Dr. Oetker leiten. Bin verantwortlich für die globale IT mit all ihren Kapillaren auch in die Ländergesellschaften unter dem Stichwort One IT. Das Ganze darf ich seit August 2022, bin aber schon sehr, sehr lange bei Dr. Oetker und in der Oetker-Gruppe unterwegs, tatsächlich jetzt schon im 26. Jahr.
Oh wow, okay. Das ist natürlich wirklich eine lange Zeit.
Das ist erstaunlich. So lange Dr. Oetker-Konzern, ja. Das ist, dann kennst du natürlich jede einzelne Facette im Unternehmen, was sicherlich auch sehr hilfreich ist für deine Rolle in der Gesamt-IT-Verantwortung, ja.
Ja, in der Tat. Also Menschen zu kennen ist das eine, Prozesse zu kennen das andere und auch wie man Dinge bewegt. Und ich könnte mir vorstellen, dass es auch von Unternehmen zu Unternehmen immer ein bisschen anders, je nachdem, ja, welche Menschen und welche Abläufe es dort so gibt und auch wie die Unternehmenskultur ist natürlich.
Jetzt haben die meisten, wie bei mir und auch bei dir zuhören, ja schon unterschiedliche Werdegänge gesehen, wie man sozusagen in so eine Top-Level-Management-Rolle kommt. Und eine Möglichkeit, wie wir gerade sehen, ist es natürlich, sich wirklich als Eigengewächs sozusagen hochzuarbeiten. Erzähl uns doch mal so ein bisschen, wie sich das ergeben hat und was vielleicht auch so die Erfolgsfaktoren auch schon auf diesem Weg waren, weil es ist ja gar nicht so leicht, sich nach oben pyramidal sozusagen hochzuarbeiten, weil ja auf jede Rolle, die dann als nächstes kommt, eigentlich immer nur, sagen wir mal, irgendwie 10% oder einer von 10 ja eigentlich ausgewählt werden kann. Wie hat sich das ergeben?
Ja, ich sag mal, am Anfang hat sich das so ergeben, dass ich bei Dr. Oetker eine Ausbildung und auch gemeinsam mit Dr. Oetker tatsächlich ein Studium machen konnte. Wirtschaftsinformatik habe ich studiert und Dr. Oetker mir die Chance gegeben hat, mich einfach zu entwickeln. Also wirklich im Rahmen der, ich nenne es mal Personalentwicklung, geschaut, okay, welches Handwerkszeug braucht vielleicht der Markus und wie können wir hier unterstützen. Ich glaube, ich habe mich auch nicht ganz dumm dabei angestellt, die Aufgaben, die man mir dann in der jeweiligen Position übertragen hat, dann auch umzusetzen. So, und so ging das dann weiter. Also von dem ersten Aufgabenbereich, den ich hatte, im Bereich SAP, Materialmanagement und Supply Chain, dann eben weiter. Ich habe dann und durfte dann als Nebenprojekt zu dieser SAP-Beraterrolle das erste Mal ein Projektmanagement, Methodik und System einführen. Das hat nicht so gut geklappt, wie ich mir das gewünscht hätte. Ich habe sehr, sehr viel gelernt und ich bin mir nicht sicher, ob das System reifer war als die Organisation oder ob es umgekehrt war. Aber am Ende haben wir, glaube ich, viele Fortschritte machen können, aber mussten eben auch noch nachsteuern. Ja, danach bin ich gefragt worden, ob ich eine Teamleitung übernehmen wollen würde für ein eher technisches Team, die SAP-Basis. Und das habe ich sehr gerne gemacht. Das ist im Prinzip ein Schnittstellenteam gewesen zu einer Schwesterunternehmung, und zwar der ÖDIF, die Rechenzentrumsdienstleistung nicht nur für die Oetker-Gruppe, aber eben auch leistet. Und die ÖDIF ist heute nach wie vor ein sehr, sehr erfolgreicher Service-Provider. Das heißt, jeder, der seine Server dort nicht hinstellen will, also im eigenen Keller haben möchte, der kann sie zur ÖDIF in den Managed-Service-Betrieb übergeben. Ich war hier als Teamleiter die Schnittstelle dann zur ÖDIF und bin dann Ende 2009, ob ich den Bereich Supply Chain Management bei Dr. Oetker übernehmen wollen würde, was ich auch sehr, sehr gerne dann getan habe und die Möglichkeit hatte, da eben dann nicht nur den materialwirtschaftlichen Part mitzugestalten, sondern tatsächlich vom Materialfluss, Lagersteuerungssysteme, Zollabwicklungssysteme, das alles fiel dann in diesen Bereich. Und anschließend, ja, ich sag mal, im Jahr 2013, 2014 ist dann tatsächlich der ehemalige Geschäftsführer auf mich zugekommen, der ÖDIF, und fragt, ob ich mir denn vorstellen könne, seine Position, wenn er dann in Ruhestand geht, zu übernehmen. Und das hat mich erstmal, also das war weder geplant noch aktiv beworben noch irgendwas. Das hat sich daraus ergeben, dass ich eben vorher in der SAP-Basis starke und intensive Kontakte auch mit der ÖDIF hatte. Und insofern neben dem wirtschaftlichen Part wahrscheinlich auch das technische Grundverständnis mitgebracht habe, was man eben gerade in einem Rechenzentrumsbetrieb auch benötigt. Und so kam das, dass ich dann Mitte 2014 als Geschäftsführer in die ÖDIF gewechselt bin. Und das habe ich ja etwas über 5 Jahre dann gemacht. Es war eine unglaublich spannende Zeit. Die ÖDIF ist sehr, sehr stark gewachsen in der Zeit. Viele neue Kunden, die wir gewinnen konnten, viele neue Betriebskonzepte, die wir etablieren konnten. Aber auch so eine Wachstumsphase ist, wie soll ich sagen, schon beanspruchend. Nicht nur für denjenigen, der dann in der Geschäftsführung ist, sondern natürlich auch für viele, viele der Kollegen. Und es tat sich dann 2019 eine Chance auf, bei Dr. Oetker nochmal was von, ich sag mal, from scratch zu entwickeln. Und zwar bin ich da dann gefragt worden, ob ich Interesse habe, das ein Digitalisierungsprogramm für die Supply Chain zu etablieren. Das hieß damals New Supply Chain, wo wir wirklich in der gesamten zentralen Wertschöpfungskette geschaut haben, an welchen Stellen müssen wir eigentlich stärker digitalisieren, um einfach eine höhere Transparenz, eine höhere Reaktionsgeschwindigkeit an den Tag zu legen. Und das war eine sehr spannende Aufgabe. Insofern bin ich dann Ende 2019 zurück zu Dr. Oetker gewechselt als Programmleiter. Das Programm hat sich entwickelt, ist gewachsen. Es hat irgendwann einen neuen Anstrich bekommen, weil eben noch sehr, sehr viele andere abhängige Projekte mit in dieses Programm, in ein neues Programm im Prinzip aufgegangen sind. Und dann war eigentlich alles so, wie es sollte. Und auf einmal kam tatsächlich die Frage, ob ich mir denn vorstellen könnte, die IT bei Dr. Oetker zu übernehmen, weil der ehemalige IT-Leiter von Dr. Oetker in Richtung ÖDIF gewechselt ist oder wechseln wollte und sollte. Und so bin ich dann recht kurzfristig im August 2022 dann ja gefragt worden, ob ich hier die Geschicke weiterlenken möchte für die IT bei Dr. Oetker.
Ja, ich habe 2 Rückfragen, aber vielleicht nur kurz, um vielleicht noch ein bisschen Kontext zu geben für die Zuhörenden. Wie groß ist denn die IT bei Dr. Oetker jetzt? Also wie viele Leute seid ihr?
Wir sind so um die 300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter weltweit. Man kann etwa sagen, 170, 180 sind in Deutschland, 120 in vielen Ländern. Wir haben sehr, sehr viele Standorte, über 40 Ländern sind wir und haben in knapp 30 Ländern auch IT-Mitarbeiter. Man kann sich vorstellen, in einem sehr, sehr vernetzten Ökosystem, in dem wir unterwegs sind, in einer sehr, sehr vernetzten Architektur, dass da nicht mehr ein Einzelkämpfer in jedem Land alleine in der Lage ist, alles zu beherrschen. Dementsprechend erfolgt die fachliche Steuerung vieler Dinge dann hier über die, ja, ich sag mal, fachlichen Köpfe, die aber auch nicht alle in Bielefeld sitzen, sondern eben auch weltweit dort, wo gerade auch die Kompetenz im Unternehmen war.
Sehr gut. Ja, danke dir. Du hast auch gesagt, du hast in der Supply Chain angefangen. Glaubst du, dass, wenn man später mal die IT leitet, dass es von Vorteil ist, wenn man gerade so einen, ich meine, mit der Supply Chain kriegst du natürlich einen riesen Teil von der Auftragsabwicklung wirklich aus den Fachbereichen ja auch mit, was vielleicht ein Unterschied ist, als wenn man komplett im IT-Bereich sozialisiert wird?
Also ob es der Supply Chain-Bereich sein muss, da wäre ich mir gar nicht so sicher. Ich denke, was extrem hilft, ist, dass man eben Möglichkeiten hat, sich in mehrere Bereiche und tatsächlich auch Business-Bereiche einzudenken. Also nicht einfach sich rein auf eine technische Administration konzentriert, sondern gerade jetzt in der Position, in der ich jetzt bin, brauchst eben ja auch ein Business-Partnership. Und das bekomme ich eben nur, wenn ich vorher eben auch Möglichkeiten hatte, in möglichst viele Bereiche reinzuschauen. Das muss nicht zwingend sein, dass man immer in der IT bleibt. Man hätte auch wechseln können in den Business-Bereich. Bei mir war es jetzt so, dass ich eben neben der Supply Chain dann auch nochmal das bisschen Investitionsmanagement im Finance-Bereich machen durfte. Also da waren immer Möglichkeiten, wirklich sich ein weites Spektrum der Prozesslandschaft irgendwo auch zu erschließen. Und ich glaube, das hat sehr geholfen.
Ich möchte das nochmal deutlich unterstreichen. Ich sag mal, der Franz, das war ja mehr oder weniger eine rhetorische Fragestellung, die du gegeben hast, weil ich sag mal, der Punkt ist ja sehr klar und den hat der Markus auch nochmal deutlich unterstrichen und wir beiden haben das ja auch in verschiedenen Mandaten schon erfahren. Franz, Markus, du bist für mich ein Prozess und gar nicht so sehr ein IT-Kenner. Du kannst gerne dagegen halten, ja, aber genau das macht dich meines Erachtens stark. Und genauso wie Franz vorhin auf das Thema Supply Chain Management fokussiert hat, ich hatte mir dazu auch eine Notiz gemacht, ist das für mich sicherlich ein ganz, ganz wesentlicher Erfolgsfaktor, weil du natürlich aus einer Prozessperspektive ganz anders auf dein Aufgabenfeld schaust. Ja, und das Thema Business IT Alignment, was vor einigen Jahren immer auf großen Kongressen und Veranstaltungen die große Headline gewesen ist. Und wenn man dann auf diesen Veranstaltungen war, hat man festgestellt, man unterhält sich über Technologie, über Infrastrukturthemen, ja. Aber ich glaube, Business IT Alignment ist bei dir ganz stark verknüpft mit der Prozesssicht. Ja, und gerade für ein SAP S/4HANA Projekt unterhalten wir uns ja weniger über IT, da unterhalten wir uns ja genau über eine solche Prozesssicht, oder?
Absolut. Also ich denke, ohne die Prozesssicht wird es extrem schwierig. Es ist wichtig, dass aber von beiden Seiten in größeren Projekten dann auch mit einer Einstellung daran gearbeitet wird, dass man sagt, okay, ein ITler, der muss sich auch auf das Business-Thema stark einlassen, aber genauso müssen auch die Menschen aus den Fachbereichen, die Business-Leute, schon ein bisschen sich in Richtung IT bewegen und auch da ein bisschen mitdenken. Also diese unausgesprochene Mauer, die es, glaube ich, in der Vergangenheit oft gab, die muss man ein Stück weit einreißen oder zumindest deutlich abbröckeln lassen, um hier auch wirklich gut gemeinsam zu arbeiten. Also man muss wirklich in eine Co-Entwicklung, in ein Co-Projecting gehen. Das kann sonst wirklich nichts werden. Wenn es einen IT-Anstrich hat, das ist ein reines IT-Projekt, oder es hat einen Business-Anstrich und die IT ist nur ja Zulieferer oder Erfüllungsgehilfe. Das ist alleine vom Setup schon immer eine sehr, sehr schwierige Geschichte, weil dann ganz, ganz viele unausgesprochene Dinge im Zweifel noch ja einen von dem wirklichen Thema ablenken.
Ja, sehr gut. Stichwort S/4HANA, wir gehen gleich ins Projekt rein, also alle, die gebannt schon zuhören. Bevor wir da reingehen, eine letzte Frage noch, weil auch immer wieder die Frage aus dem Publikum kommt. Wie schafft man es denn? Also was ist die eine Sache, wie man es wirklich schafft, dann sozusagen ins Top-Level-Management auch zu kommen? Und das sind natürlich komplexe Themen, man kann das nicht auf eine Sache reduzieren. Aber vielleicht von dir nochmal so, was war denn so die Erfolgsfaktoren vielleicht in dem Bereich, also wie du dich dann über diese plus 20 Jahre hochgearbeitet hast?
Also ich glaube, man kann es auf 3-4 Dinge beschränken, nicht auf einen. Wichtig ist, glaube ich, dass man sagen muss, dass Dr. Oetker selbst Talente fördert. Und das ist wirklich was, wo ich echt sehr glücklich bin, hier in diesem Unternehmen arbeiten zu dürfen, weil es geht jetzt nicht nur mir so, sondern man sieht es an vielen Beispielen, dass Menschen, die lange da sind und wirklich super Job auch gemacht haben, wirklich dann eben auch gefördert werden und die Möglichkeit bekommen. Man braucht immer links und rechts Interesse des eigenen Aufgabengebietes, also möglichst auch über den Tellerrand schauen und das auch artikulieren. Also immer die Möglichkeit suchen, Neues dazuzulernen, neben dem, wo man eigentlich von der gerade besetzten Position ist. Man sollte gut vernetzt sein natürlich im Unternehmen, aber zuletzt braucht man eben auch Förderer und Gönner, also Förderer, die einem tatsächlich die nötigen Handwerksmittel mitgeben, die einem offen Feedback geben und Gönner, die dann eben auch sagen, ja, ich öffne dir die Tür, und auch wenn das für mich vielleicht an der einen Stelle bedeutet, dass ich irgendwie eine Position neu besetzen muss, ist der Weg der richtige, und das Quäntchen Glück, glaube ich, letztendlich zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu sein, der gehört auch, oder das gehört letztendlich auch ein Stück weit mit dazu.
Sehr gut, ja, also zwei Sachen bleiben auf jeden Fall hängen: über die Position hinausarbeiten, sprich, dass man sich links und rechts anschaut oder vielleicht auch schon einfach anfängt, natürlich nicht in der aktuellen Rolle, sondern vielleicht schon in der Rolle, in der man sein möchte, Sachen zu übernehmen, ohne dass man sie schon hat. Ist, glaube ich, wirklich auch was mir viele Leute auch in den vergangenen 150 Episoden gesagt haben. Deswegen ist es, glaube ich, wirklich ein Punkt, den man unterstreichen sollte. Und du hast recht, Förderer und Gönner. Vielleicht da jetzt wirklich die letzte Rückfrage, dann gehen wir ins Projekt rein. Aber wie findet man denn im Unternehmen, gerade wenn es so ein großes ist, die richtigen Förderer und Gönner, und wie überhaupt findet man Förderer und Gönner?
Das ist eine sehr schwierige Frage. Also ich glaube, das hängt sehr von den einzelnen Personen ab, mit denen man zusammenarbeitet. Man kann natürlich versuchen, Menschen zu identifizieren, die einen wirklich unterstützen, den Rücken stärken, offen Feedback geben und auch mit Kritik mal nicht sparen, nur daran wächst man. Aber es gehört natürlich in der Tat, es sind dann die einzelnen Menschen, die es dann braucht, also auch das Quäntchen Glück, auf die richtigen Counterparts zu stoßen im Unternehmen. Da hilft natürlich eine Unternehmenskultur, so wie wir sie hier haben, wo das doch schon eher etabliert ist. Ich kann jetzt nach 26 Jahren Dr. Oetker nicht sagen, wie das in anderen Unternehmen ist, aber ich könnte mir vorstellen, dass es nicht überall typisch, so wie das hier gelebt wurde und auch immer noch gelebt wird.
Super. Ja, dann jetzt zweifach angekündigt, erklär uns doch mal kurz, über welches IT-Projektvorhaben wir sprechen und so ein bisschen die Rahmenbedingungen, bevor wir dann wirklich reingehen und gucken, was ist gut gelaufen, was waren die Erfolgsfaktoren?
Ja, ich glaube, eins der komplexesten Projekte, die zumindest IT-seitig Dr. Oetker in seiner Unternehmensgeschichte zu bewältigen hatte, das war das Journey to S4-Projekt, also unsere Reise ins S4. Vielleicht kurz zu den Rahmenbedingungen. Wir haben in dem letzten Jahrzehnt viele Landesgesellschaften in ein SAP-System reingeholt, auf einen Mandanten für diejenigen, die sich im SAP auskennen, in vielen Landessprachen unterwegs, sehr, sehr viele Daten übernommen. Wir hatten zum Schluss ein System, was in 26 Ländern aktiv war, mit knapp, ja, etwas unter 5000 Anwendern und mit teilweise individuellen und teilweise standardisierten Prozessen. Und die Frage war jetzt, wie bringen wir das damalige R3-System auf ein S4? Da gab es unterschiedliche Szenarien. Eins nennt man Brownfield. Das heißt, man sagt einfach, okay, man nimmt sozusagen die Daten, die wir heute haben, und das System und führt so eine Art Upgrade durch. Der große Vorteil ist, relativ wenig Change Impact. Ein paar Dinge ändern sich natürlich von R3 nach S4, aber ansonsten läuft das so weiter. Der große Nachteil ist, man kommt nicht zum Aufräumen, weder in den Daten, noch in den Prozessen, noch irgendwo in Eigenentwicklungen. Und das war deswegen für uns keine Option, weil wir wollten uns auch aufgrund dieses historisch langen Systems, da waren Daten von 25 Jahren drin, auch von einigen alten Zöpfen trennen. Und das war nötig, eben ein anderes Szenario zu wählen. Und dann gibt es den sogenannten Greenfield Approach, wo man sagt, wir machen alles neu und fangen mit einem leeren System an und gehen dann über Land nach Land oder Landesgruppe nach Landesgruppe und rollen das rein. Jetzt sind wir bei Dr. Oetker zum einen sehr verzahnt, das heißt, unterschiedliche Länder haben Lieferbeziehungen untereinander, und auf der anderen Seite haben wir eben auch nicht nur unser ERP-System, sondern viele weitere Systeme, die sich eben mit dem zentralen ERP-System unterhalten. Und wenn man das etwas weiter durchdenkt, und das haben wir eben getan, kam man schnell zu dem Schluss, wir machen bei so einem Greenfield-Ansatz tatsächlich sehr, sehr viel Schnittstellenmanagement. Wir kriegen nicht alles Greenfield auf einen Schlag live mit 26 Ländern, weil die Veränderungsrate recht hoch ist und man tatsächlich auf einem neuen System doch sehr, sehr viel dann zu bedenken hat. Also hätten wir es in Wellen machen müssen, und da diese Gruppen nie so gekapselt werden konnten, dass man sagt, hier haben wir eigentlich wenig Schnittstellen und Themen, die irgendwo im Intercompany-Geflecht nicht auch relevant wären, haben wir dann gesagt, gut, das ist eigentlich auch keine Option, weil bestimmt die Hälfte unseres Aufwandes dann in Schnittstellenmanagement geht. Und es blieb dann das letzte Szenario, was wir gewählt haben, das ist nämlich genau die Mischung. Manche nennen das Blue Field, andere Orange Field. Am Ende haben wir gesagt, wir machen eine selektive Transformation, übernehmen einen Teil der Daten und sieben wirklich unsere Eigenentwicklungen durch, mit dem Ziel, ein deutlich, deutlich aufgeräumteres System zu haben. Diesen Bluefield-Ansatz oder die selektive Transformation haben wir dann eben so aufgestellt, dass wir gesagt haben, wir brauchen erstmal in allen Disziplinen einen guten Überblick, was wollen wir erreichen, was dürfen wir eigentlich auch gestalten und letztendlich auch, wie sind eigentlich die grundsätzlichen Rahmenbedingungen, die wir immer für ein solches Projekt haben. Rausgekommen ist, dass wir gesagt haben, wir übernehmen x Jahre Daten, und wichtig ist aber in der Tat dann zu sagen, wie gehen wir es an? Und die Idee war zu sagen, alle 26 Länder gehen per Big Bang an einem Wochenende vom R3 ins S4. Wir haben infrastrukturell auch noch ein bisschen konsolidiert. Aus zwei Landes- oder Kontinentalsystemen haben wir noch die Datenbanken zusammengeführt. Also es war schon recht komplex, sowohl infrastrukturell als auch dann natürlich in 26 Ländern alles auf einen Zeitpunkt, auf einen Go-Live-Zeitpunkt Big Bang auszurichten. Das klappt nicht einfach so, indem man sagt, lass uns das mal probieren. Ne? Man muss also eine Menge an Vorarbeiten treffen, dass das dann auch wirklich funktioniert und klappt, erfolgreich klappt.
Sehr schön. Markus, du hast jetzt sehr gut und auch recht ausführlich so die Umfeldbedingungen skizziert und beschrieben, so den großen Rahmen, ja, als das Projekt aufgesetzt wurde, um, ich sag mal, die Reise Richtung S4HANA zu starten. Was waren denn, ich sag mal, die Eckpfeiler, die unverrückbar waren? Ja, also ein möglicher Go-Live-Termin, möglicherweise ein Budgetparameter, gegebenenfalls weitere Parameter. Was waren die wesentlichen Eckpfeiler, wo man sagt, die sind unverrückbar? Und wie hast du dann die Herangehensweise für dieses Vorhaben danach ausgerichtet?
Also ich glaube, ganz wichtig ist erstmal, der erste Eckpfeiler fängt an mit der Geschichte und dem Aktivieren des Unternehmens. Also was müssen wir tun, damit das gesamte Unternehmen mitzieht? Ganz besonders wichtig ist, dass ein solches Projekt keinen reinen IT-Anstrich bekommen darf, sondern das muss von vornherein klar auch in der Kommunikation sein, das ist ein Business-Projekt zusammen mit der IT. Und das hilft schon mal enorm, um dann eben auch, wenn man in Richtung Prozesse geht, in Richtung Fachbereichsfunktionen, Mitstreiter zu haben, die braucht man. Ein ganz wesentliches Designkriterium des Projektes war, lass uns den Termin und das Budget fixieren und den Scope variabel halten. Und das ist eine total spannende Herangehensweise, und das hat zu, glaube ich, sehr, sehr guten Diskussionen geführt, weil wenn ich so in ein Setup gehe und klassischerweise, ich meine, das war auch nicht mein erstes Projekt, was ich begleiten durfte, klassischerweise ist es ja so, man baut ein System auf und dann gibt's die Tester und die Fachbereiche und vielleicht auch noch Kollegen aus der IT, und dann wird so ein bisschen das Wunschkonzert aufgezogen und der Tannenbaum wird vollgehängt, bis er umfällt. Und umfallen heißt in dem Moment immer, entweder das Budget reicht nicht oder die Zeit reicht nicht oder beides reicht nicht. Und wenn man das nicht von vornherein klar hat, dann passiert das. Das heißt, es gibt eine Wunschliste und der jeweilige Projektleiter, auch bei uns, hätte sich ziemlich damit auseinandersetzen müssen. Ja, was können wir da jetzt machen und irgendwie Kompromisse, was geht vielleicht noch irgendwie rein? Bei uns war jetzt aber die Diskussion komplett anders. Bei uns war die Diskussion relativ früh schon im Projekt. Ja, wir haben ganz klar die Zielstellung, der Termin ist zu halten. Wenn das eine Anforderung ist, die es jetzt gibt, was können wir denn dann im Zweifel depriorisieren, damit wir diese Anforderung noch umsetzen können? Und das führt natürlich zu einer gewissen Selbstdisziplin dann auch in Fachbereichen, die ganz anders auch in Diskussionen natürlich kommen, die sagen, okay, wenn wir das jetzt wollen, dann müssen wir uns auch überlegen, was wir nicht wollen oder wie wir vielleicht das Projektteam so weit unterstützen, dass wir diese Anforderung trotzdem noch umgesetzt kriegen.
Markus, ich sag's mal so ganz kess, jetzt haben der Franz und ich ja immer wieder die Möglichkeit, in verschiedene Programme und Projektvorhaben reinzuschauen. Jetzt könnte man sagen, das, was du gerade dargelegt hast, ist jetzt nicht zwingend Rocket Science. Ich sehe es etwas anders. Ich stelle einfach mal die Frage, wer kam denn auf die geniale Idee? Denn wirklich zu sagen, wir schauen im Wesentlichen auf drei Eckpfeiler. Der eine Eckpfeiler ist der, und ich fand das ausgesprochen positiv, dass du gesagt hast, was müssen wir tun, damit alle auch mitziehen? Ja, so, das ist häufig etwas, es ist eine Maßnahme, die ganz zum Schluss flankierend mit aufgesetzt wird. Man hat alles diskutiert, man hat den Scope diskutiert, man hat den gegebenenfalls sogar richtig festgenagelt. Und ganz zum Schluss stellt man sich die Frage, jetzt müssen wir ja noch die eine oder andere Maßnahme aufsetzen, damit die Organisation mitmacht. Ich sage es jetzt mal wirklich ein wenig provokant. Deine Reihenfolge war eine andere. Du hast gesagt, wir haben uns als erstes damit auseinandergesetzt, genau mit dieser Fragestellung, was müssen wir tun, damit die Organisation hier mitmacht, mitzieht. Und dann hat man Termin und das Budget fixiert und hat den Scope variabel gehalten. Wie ist eine solche Entscheidung gefallen? Wer hat die Entscheidung gefallen? War das eine Diskussion, die ihr miteinander geführt habt? War das ein genialer Berater, der gesagt hat, hey, ich habe schon reichlich komplexe Programme und Projekte nicht nur erfolgreich gesehen, sondern auch scheitern sehen? Ihr solltet genau so vorgehen. Wie ist diese Entscheidung, wie hat die sich entwickelt?
Also die hat sich im Lenkungsausschuss entwickelt, des Gesamtprogrammes und des Projektes. Und da waren auch oder sind auch zwei Boardmember drin, unser CFO und unser COO, also für den Produktionsbereich. Und ja, dort kam im Prinzip ja der Impuls genau in diese Richtung. Ich meine, jeder kennt dieses schöne Projektmanagement-Dreieck. Wenn wir irgendwo in eine endliche Diskussion wollen, dann muss man eben zwei dieser drei Punkte im Projektmanagement irgendwo einrammen. Und ich glaube, die Erfahrung hat dann auch gerade das Ganze zutage gefördert, dass das eigentlich der richtige Weg ist.
Ich habe vielleicht auch noch eine Rückfrage. Du hast am Anfang gesagt, Geschichte muss man sozusagen richtig ins Licht setzen. Man braucht da kein reines IT-Projekt draus zu machen, sondern man muss da ein Business-Projekt draus machen. Was habt ihr denn eigentlich kommuniziert, warum ihr auf S4 migriert? Also was war so der Tenor, warum wir das Ganze machen?
Genau. Ja. Also ich glaube, es sind zwei Sachen und gerade für Unternehmen, die vielleicht auch noch davor stehen, sowas umsetzen zu dürfen oder zu müssen, die fragen sich ja erstmal, warum tun wir das überhaupt? Was lohnt sich das eigentlich? Also was kommt auch kaufmännisch am Ende dabei raus? Das ist bei einer S4-Transformation gar nicht so einfach herzurechnen. Wir haben das auch gemacht und ja, am Ende kann man schon sagen, es lohnt sich auch kaufmännisch, wenn man das tut, aber das war nicht der Hauptpunkt und die Hauptargumentation. Der wesentliche Punkt ist, wir bei Dr. Oetker haben eine Digitalisierungs-Roadmap vor uns über mehrere Jahre und auf dieser Roadmap docken sehr, sehr viele Systeme aneinander an und integrieren miteinander. Und das Herzstück ist sozusagen unser ERP-System, was eben eine Menge an Prozessdaten, eine Menge an Stammdaten in sich beherbergt. Und der Punkt ist, wenn ich digitalisiere und außen um das Herz herum anfange, Dinge anzuflanschen, ich bin aber noch im Kern, in meinem Fundament auf einer alten Technologie, dann muss ich da trotzdem irgendwann dran. Und je stärker ich sag mal, in den äußeren Bereichen schon angefangen habe, desto schwieriger wird das. Und deswegen haben wir gesagt, wir müssen sehr früh am Anfang unserer Digitalisierungsroadmap unser Fundament auf den neuesten technologischen Stand bringen. Und das ist unser ERP-System. Und ausgehend davon können wir dann viele Enhancements, viele zusätzliche Anforderungen umsetzen mit neuen Technologien. Und ich glaube, das war von der Argumentation nachvollziehbar auch für Fachbereiche. Also wir haben jetzt nicht technisch argumentiert, dass da irgendwelche APIs oder ich weiß es nicht, was auch immer notwendig sind, sondern einfach gesagt, da wo wir anflanschen, das muss oder das Fundament, das wir jetzt setzen, das muss alles weitere, was wir vorhaben, auch tragen und versorgen können.
Ja, weil wir nehmen das Podcast ja jetzt hier 2024 im Juni auf. Das heißt, viele Leute werden auch ein bisschen die S4-Panik kriegen, weil sie natürlich auch eventuell migrieren müssen. Müssen kann man dann immer für sich definieren, wie das dann auch immer ist. Aber ich glaube, das sollte auf jeden Fall nicht der Tenor sein, dass man so ein großes Programm macht unter dem Vorwand, naja, weil wir das jetzt halt müssen.
grundsätzlich richtig. Und ich glaube, das sollte nicht die Story sein, die man im Unternehmen erzählt, sondern ich glaube, man kann viel mehr aktivieren, wenn man da drumherum eine Argumentation aufbaut, die wirklich auch ja dem zeigt, dass da für das Unternehmen was drin ist, für den Einzelnen oder für einzelne Fachbereiche. Das ist nicht immer ganz einfach, aber tatsächlich nur zu sagen, wir machen es, weil wir es müssen, führt dazu, dass es ein Pflichtprojekt wird. Und ein Pflichtprojekt erzeugt meistens zu wenig Momentum, um dann auch wirklich über die einzelnen Spitzen und Hürden drüber zu kommen. Man bleibt dann eher davor stehen und sagt, boah, und wieder ein Problem und jetzt müssen wir doch nochmal schieben. Und ich glaube, dieses Momentum im Unternehmen zu erzeugen, das kann man nur mit einem Programm, wo man wirklich das mit einer Geschichte verbindet, warum es fürs Unternehmen der richtige Weg ist und warum jetzt auch der richtige Zeitpunkt ist, das zu tun.
Vielleicht noch eine Rückfrage von meiner Seite. Und zwar hast du jetzt auch gesagt, ihr hattet einen Lenkungsausschuss. Vielleicht hat der dann auch was damit zu tun. Aber was mich interessiert, ist gerade, wenn der Scope variabel ist und auch schon in den Vorphasen, wo man die Prozesse harmonisiert, und man hat dann einen internationalen Rollout, also nicht nur eine Abteilung. Das heißt, wir haben ja unterschiedliche Prozesse in unterschiedlichen Ländern. Die könnten vielleicht gleich sein, sind sie aber ja in der Regel nicht. Dann bilden sich schon diese klassischen Schlösser. Welcher Prozess setzt sich durch? Und ja, welchen nehmen wir dann schlussendlich für die S4-Migration? Wie wurden solche Konflikte gelöst? Also wenn jetzt zum Beispiel UK gesagt hat, ich möchte meinen Prozess, oder Deutschland, ich mache es einfach mal irgendwelche Beispiele, gesagt haben, wir machen den, wir machen aber so und so viel Umsatz, ihr macht so und so viel Umsatz, na, dann geht diese Diskussion los. Und das Gleiche, glaube ich, ist ja auch mit dem Scope dann. Also was nehmen wir noch mit rein, was nehmen wir nicht mit rein? Naja, wir brauchen das unbedingt, wir vielleicht nicht. Wie habt ihr sowas gelöst oder eskaliert dann auch schlussendlich?
Ja, also wir haben das erstmal von dem Setup, wie wir hier bei Dr. Oetker aufgestellt sind, so, dass wir eine Enterprise Architecture haben und sogenannte Business Architecture Teams. Das sind immer Tupel aus einem IT-Menschen und einem Fachbereichsmenschen, die gemeinsam Empfehlungen abgeben und eigentlich auch das Designmandat haben, zu sagen, wie soll eigentlich ein Standardprozess aussehen. Und das sind auch die, die Ausnahmen zulassen können. Und eskaliert wurde dann klassischerweise entweder über die normale Aufbauorganisation oder aber über den Lenkungsausschuss. Ich muss aber dazu sagen, wir haben auch gar nicht so viel standardisiert und harmonisiert in dieser Zeit der S4-Transformation. Wir haben vorher eine Vorphase gehabt, da haben wir erstmal Dinge aufgeräumt, wo wir gesagt haben, die wollen wir auf keinen Fall mit ins S4 nehmen, und die haben wir im R3 noch harmonisiert oder im ECC. Dann haben wir die Transformation umgesetzt und haben ganz klar bei 26 Ländern, 5.500 oder 4.500 Anwendern gesagt, wir müssen den Change-Impact verdaubar halten. Je mehr Change bei einem Big Bang ist, desto größer ist die Gefahr, dass irgendwann man mit dem Kopf unter die Wellenspitze gerät und vom Wasser erdrückt wird. Und dementsprechend war es uns wichtig, den Change-Impact und die Change-Intensity auf einem Level zu halten, der verdaubar ist. Und das haben wir wirklich Modul für Modul, Land für Land evaluiert, um zu gucken, wie viel verändert sich denn da. Und dementsprechend haben wir auch einige Dinge zu dem Zeitpunkt noch nicht standardisiert, obwohl wir es gerne gemacht hätten, weil wir gesagt haben, wenn wir das jetzt auch noch tun zu einem neuen System, dann haben wir wahrscheinlich zu viel, was sich für einzelne Anwendergruppen ändert, und haben nach der Transformationsphase, und die läuft jetzt gerade, diese Phase, eine Boost-Phase geplant, wo wir gesagt haben, jetzt haben wir das technische Fundament und haben immer noch Dinge, entweder neue Funktionen, die wir anschalten möchten, oder tatsächlich Harmonisierungsthemen. Und die gehen wir jetzt gerade an. Also nach der S4-Transformation ist man nicht fertig, oder sind wir zumindest nicht fertig. Natürlich ist auch einiges jetzt wieder auf der Agenda, was vorher aufgrund des variablen Scopes es nicht mehr bis zum Go-Live geschafft hat, ne? Dass man das eben jetzt im Rahmen einer Boost-Phase reinbringt.
Kannst du abschätzen, wie die Projektorga-Governance aussah? Also so ungefähr, wie viele Leute haben denn da eigentlich Vollzeit an so einer Migration gearbeitet?
Ja, kann ich. Also das Projektteam war deutlich über 100 Mann stark aus eigentlich drei Bereichen. Wir hatten zum einen eine Beratung an Bord. Der zweite Bereich war die IT. Und der dritte Bereich waren im Prinzip alle Business-Bereiche, Landesgesellschaften und Fachbereiche. Und ich würde schätzen, die Landesgesellschaften waren natürlich allein mit den Key-Usern, da waren wir bei knapp 300, aber im Kernteam waren wir so um die 100, 120 Kolleginnen und Kollegen.
Und der Lenkungsausschuss, ich glaube, du hattest es schon mal kurz erwähnt, aber vielleicht nochmal im Detail, wie sah der aus?
Der Lenkungsausschuss war so, dass wir die jeweiligen Hauptverantwortlichen für die unsere internationalen Fachbereiche dort mit drin hatten und zwei Board-Member. Also es gab auch da einen Kernlenkungsausschuss, wo Supply Chain drin vertreten war, Finance drin vertreten war und IT und eben diese beiden Board-Member. Aber für das eigentliche S4-Migrationsprojekt haben wir dann diesen Lenkungsausschuss erweitert, eigentlich um jeden Funktionsbereich und jeden Head des jeweiligen Funktionsbereiches, weil ja, wir brauchten auch das Buy-in, aber auch die Kommunikation, die beidseitige. Und dafür hatten wir die dann alle mit drin.
Für ein solches Projektvorhaben, du hattest es zwischenzeitlich auch immer mal wieder anklingen lassen, braucht es ja ein erfahrenes und auch kompetentes Team. Jetzt sage ich ja auch mal ganz stark auf der IT-Seite, natürlich letztendlich auch auf der Fachseite mit einem solchen Projekt umzugehen. Wie war denn die Ausgangsbasis? Hattet ihr schon eine gute Teamaufstellung? Oder war es so, dass ihr gesagt habt, hey, wenn wir ein solches Projekt starten, dann müssen wir uns sicherlich unsere Teammember einfach mal etwas näher ansehen und uns selbst die Frage stellen, was müssen wir tun im Sinne von Schulung oder was müssen wir tun im Sinne von Ergänzung, um letztendlich ein solches Vorhaben mit einem guten Team in der Ausgangssituation auch starten zu können?
Also ich glaube, ein Großteil des Teams IT-seitig hat sich ergeben, einfach dadurch, dass wir eben sehr erfahrene, langjährige Mitarbeiter hier an Bord haben, die auch glücklicherweise eben sehr viele Spezifika in den Landesgesellschaften schon kannten. Also da waren schon eine Menge der Kolleginnen und Kollegen gesetzt. Und auf den Fachbereichsseiten, da hat sich das letztendlich entwickelt aus den einzelnen Arbeitspaketen, wer dann sozusagen die tragende Rolle hat. Bei uns waren aber, wie gesagt, die eben angesprochenen Business-Architekten sehr wichtig aus den internationalen Fachbereichen. Die waren einfach gesetzt. Das sind nämlich genau die Entscheidungskompetenz auch haben für den jeweiligen Bereich und aber auch sehr gut in die jeweilige Funktion oder in die jeweilige Disziplin vernetzt waren. Und die wiederum haben dann ihr Team in der Regel zusammengestellt mit dem jeweiligen Hauptabteilungsleiter oder Head of der jeweiligen Funktion. Bei den Beratern muss ich auch sagen, ist das ja klassisch. Da gibt's wie immer Licht und Schatten. Und da ist eben nur wichtig, dass man eben mit einem Berater einen guten Austausch hat, wo man sagt, wir glauben, hier passt es auf einer Seite nicht. Das kann mal fachlich sein, das kann aber auch mal menschlich sein, um dann eben einen sauberen Prozess zu haben, ohne Gesichtsverlust, wie man dann eben auch einzelne Beratungskollegen austauscht in einer endlichen Zeit. Das sollte möglichst früh im Projekt erfolgen. Und eigentlich kriegt man das auch nach ein paar Wochen raus. Und wenn man damit mit einem Berater in einen guten Austausch geht und sich nicht die Dinge um die Ohren haut, dann funktioniert das in der Regel ganz gut.
Ja, sehr gut. Wir kommen langsam schon ans Ende dieser Episode. Deswegen vielleicht nochmal, um den Rahmen schlussendlich zu stecken, wie ist denn das Projekt dann ausgegangen? Also was war das Ergebnis? Wo steht ihr heute, dass du uns da vielleicht nochmal Einblicke gibst?
Ja, also wir hatten tatsächlich ein Dreivierteljahre Gesamtprojektlaufzeit vom Start bis zum Go-Live. Wir haben tatsächlich vor 2 Jahren oder jetzt vor 2,5 Jahren gesagt, wir wollen an diesem Wochenende live gehen. Uns auch das Wochenende um den 3. Oktober ausgesucht. Das passte ganz gut, sodass wir auch nicht aus allen 26 Landesgesellschaften gleich mit sämtlichen Anforderungen hätten konfrontiert werden können. Sondern wir haben uns da ganz bewusst eine Hochfahrkurve überlegt. In der ersten Woche hatten die natürlich auch mit den Landesgesellschaften und Funktionsbereichen abgestimmt und sind dann am 3. Oktober live gegangen, erstmal mit allen Ländern außerhalb Deutschlands. Mhm. Und am 4. Oktober folgte dann Deutschland und ein paar Produktionsbereiche, die wurden dann eben noch am 5. Oktober sozusagen live genommen. Die konnten die Spanne dann ganz gut nutzen für andere Arbeiten. Und ja, das Ganze hat überraschend gut funktioniert, kann man nicht anders sagen. Also wir haben da im War Room gestanden und haben auf die große Leinwand geschaut, wo die Tickets und Probleme hochkommen und Incident Reports. Und es war tatsächlich so, dass wir teilweise gedacht haben, man, läuft die Produktion schon? Läuft da schon der Belieferung oder noch nicht? Dass wir wirklich im System nachgeschaut haben und dann gesehen haben, nee, die Belege sind da, die arbeiten. Das war wirklich schon mal ein sehr, sehr beruhigendes Gefühl, dass es da zumindest sehr, sehr gut funktioniert hat. Es hat natürlich auch Themen gegeben, die allerdings größtenteils schnell gelöst werden konnten. Ein Thema arbeiten wir jetzt noch nach, das war im Bereich Berechtigung, wenn man da sagt, was ist nicht so gut gelaufen, das war ein Thema, wo wir mit Sicherheit ein bisschen stärker hätten draufschauen müssen, aber das kriegen wir jetzt auch in den Griff und da sind wir auf einem guten Weg und haben das jetzt auch bald abgeschlossen.
Also sehr, sehr spannend. Das war wirklich sehr interessant, da mal reinzuschauen mit dir zusammen. Und ein Dreivierteljahre ist ja wirklich in so einem S4-Projekt sehr, sehr zackig, würde ich mal sagen, so aus der Erfahrung mit den Gesprächen mit anderen Leuten. Also erstmal herzlichen Glückwunsch dazu.
Danke.
Und ja, und ganz herzlichen Dank, dass du dabei warst und das alles mit uns geteilt hast.
Ja, ich kann das nur nochmal unterstreichen. Also das ist schon wirklich außergewöhnlich, nahezu 2 Jahre im Vorfeld ein solches Go-Live-Datum festzulegen und dann auch die Disziplin zu besitzen. Und das ist ja der eigentliche Punkt, die Disziplin zu besitzen. Das ist ja nicht einfach, das sagt sich jetzt so recht leicht in einem Podcast. Wenn man dann über die knapp 2 Jahre in einem solchen Programm und Projekt drinsteckt, hat es sicherlich immer mal wieder Diskussionen gegeben, so nach dem Motto, können wir den Termin halten? Aber möglicherweise wart ihr schon so konditioniert, dass ihr gesagt habt, nein, den Termin werden wir selbstverständlich halten, weil den haben wir fixiert, genauso wie wir das Budget fixiert haben. Scope halten wir variabel, aber wir unterhalten uns nicht über den Termin. Und auch aus unserer Erfahrung heraus ist das sicherlich ein ganz kritischer Erfolgsfaktor, ein wichtiger Faktor. Und dass man das dann in einem Team, auch im Lenkungsausschuss, so diszipliniert durchzieht, das spricht sicherlich auch für die Kultur, die ihr in eurem Unternehmen habt.
Vielleicht darf ich das kurz noch ergänzen, weil ich glaube, der zweite wesentliche Erfolgsfaktor neben diesem Designkriterium Scope ist variabel, ist das Team. Das war eine absolute Teamleistung. Ohne die vielen erfahrenen Kollegen hätten wir das nie geschafft. Also rein nur mit externen Beratern wäre das, glaube ich, extrem schwer geworden. Und zum Schluss wollten es auch alle. Wir hatten noch mal einen Moment kurz vor Go Live, wo wirklich das Ganze auf der Kippe stand, weil ein Thema noch hochpoppte. Aber alle waren den Weg so weit gegangen und jeder hat gesagt, nein, das versuchen wir jetzt irgendwie durchzuziehen und lass uns versuchen, das irgendwie hinzubekommen. Und das hat sich am Ende auch ausgezahlt. Und hier ist ein ganz anderer Spirit entstanden in dieser Phase. Das ist also nicht einfach nur Doing, sondern wirklich ein ganz anderes Teamgefühl, wie Business, IT und viele Funktionsbereiche einfach zusammengearbeitet haben dann in der heißen Phase.
Also in dem Zusammenhang kann man schon fast sagen, Erfolg ist auch ein Stück weit planbar und du hast das ganz eindrucksvoll hier nochmal dargelegt. Also von daher ist das auch für mich nicht überraschend in der Art und Weise, wie du das hier entsprechend skizziert hast. Was mich auch durchaus nochmal bestätigt hat, ist, dass du gesagt hast, was ganz wichtig ist, wir haben eine Geschichte erzählt, wir hatten eine Digitalisierungs-Roadmap. Und wir konnten daran auch eine Geschichte erzählen, warum das Ganze auch sinnstiftend ist für die Company. Ja, so. Und das ist ja auch eine Basis, die Menschen mitzunehmen. Das heißt, das zu kommunizieren, das auch letztendlich zu etablieren in einem Unternehmen, das ist sicherlich wichtig. Und ohne dass du über People Management an sich gesprochen hast, war es aber mehr als deutlich, wie wichtig für dich der Faktor Mensch ist, dass das letztendlich ein ganz, ganz wesentlicher Faktor ist, das von Anfang an zu berücksichtigen, zu adressieren. Und das war ja für dich die allererste Aussage, wo ich ganz am Anfang gefragt habe, was sind für dich so Eckpfeiler, über die man spricht, die unverrückbar sind? Und da war ja dein allererster Eckpfeiler, wir müssen die Menschen mitnehmen, die davon betroffen sind. Ja, besten Dank, auch von meiner Seite.
Sehr, sehr gerne.
Ja, alle, die jetzt noch zuhören und gespannt zugehört haben, herzlichen Dank natürlich dafür. Wir freuen uns immer über Feedback. Unten in den Shownotes kann man einmal natürlich auch die Links zu uns sehen. Wer auch mit Markus in Austausch gehen möchte, der kann das dort auch gerne versuchen. Er freut sich sicherlich auch, oder Markus?
Natürlich, klar.
Sehr gut. Und natürlich können wir solche Inhalte nur erstellen, weil wir natürlich auch unseren Partner Atreus mit im Boot haben. Also gerne auch mal gerade bezüglich Interim-Management oder auch komplexen Transformationsmanagement-Vorhaben auf uns zugehen. Da können wir uns gerne mal unverbindlich austauschen und einfach mal sprechen. Vielleicht können wir euch ja in eurer individuellen Situation dort auch helfen. Und dann freue ich mich oder wir freuen uns aufs nächste Gespräch mit dir, Markus.
Danke euch, Franz, Uwe. Macht's gut.
In diesem Sinne, danke.